ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
4 Wochen sind vergangen und wir sind wieder da. Herzlich willkommen zu ESC Update, zu einem Zeitpunkt, an dem wenig entschieden ist und viel spekuliert wird. Und da wollen wir natürlich mitmachen. Wir haben eine schöne Folge für euch geplant. Und was wäre sie nur ohne ihn, den einzig wahren Thomas Mohr? Happy Herbst.
Ah, happy, happy. Ja, jetzt let's get happy. Hallo.
Happy und Herbst, ja, okay. Es ist ja doch eine eher trübe Stimmung. Und ehrlicherweise wird das heute auch eine Folge mit eher bedrückenden Themen, gebe ich gerne zu. Aber wir machen es uns trotzdem so kuschelig wie möglich. Natürlich geht es auch heute wieder um Israel. Damit starten wir gleich. Im September haben ja mehrere Länder gedroht, nächstes Jahr nicht am ESC teilzunehmen, wenn Israel mitmacht. Begründet wurde das mit dem Krieg in Gaza. Auch da hat sich im vergangenen Monat viel getan. Es sollte eigentlich im November ein Voting geben aller EBU-Mitgliedsländer, ob Israel nun weiter mitmachen darf oder nicht. Die EBU veranstaltet den ESC ja, ihre Mitglieder können dann daran teilnehmen. Dieses Voting wurde nun aber abgesagt. Stattdessen soll bei einer Versammlung Anfang Dezember die ganze Angelegenheit geklärt werden. Da sprechen wir gleich ausführlicher drüber. Erst einmal aber vorab an dich die Frage: Was glaubst du, soll dieses Ganze hin und her? Also auch diese Abstimmung wurde ja wirklich erst vor kurzem anberaumt und ist jetzt schon wieder hinfällig.
Ja, also das Ganze, muss man ja dann zugestehen, ist ein einmaliger Prozess, auch in der ESC-Geschichte auf jeden Fall ein einmaliger Prozess. Und da gibt es 2 Gründe für die Verschiebung, würde ich sagen. Einerseits die Veränderung der aktuellen Lage. Ja, wir haben ja eine Waffenruhe in Israel und im Gazastreifen. Vielleicht verändert das die Argumentation derjenigen, die die Konsequenzen hören wollen. Und zweitens glaube ich, dass die EBU insgesamt mit dem verabschiedeten Prozess nachträglich dann doch nicht so glücklich war. Da haben sie überlegt, okay, lass uns da mal ein bisschen Druck vom Kessel nehmen. Wir heben das auf eine andere Ebene und besprechen das woanders.
Gleich noch mehr dazu. Dann ist auch Daniel Kaiser bei uns zu Gast, Kulturredakteur beim NDR. Und wir reden auch über israelische und jüdische Menschen in der Kunst und was eben aktuell mit denen passiert. Dann noch eine tragische Geschichte. Bernd Meinunger ist am 17. Oktober gestorben und vielleicht sagt euch der Name nicht sofort etwas, aber Bernd Meinunger ist quasi Ralf Siegel nur für Texte. Also die beiden haben oft zusammengearbeitet, oft auch für den ESC. Und während die Musik für viele Klassiker der deutschen ESC- und Schlagergeschichte von Ralf Siegel kam, waren die Texte dazu eben gerne von Bernd Meinunger. Über 5000 Texte hat er geschrieben, 19 Mal waren Texte von ihm beim ESC dabei, manchmal auch im gleichen Jahr. Er arbeitete für Deutschland, die Schweiz, Luxemburg, Montenegro und San Marino. Von ihm stammt auch der Text zu Deutschlands erstem ESC-Siegertitel, Ein bisschen Frieden, und dir sagt der Name Bernd Meinunger natürlich was, bist du ihm auch mal begegnet?
Ja, ein ruhiger, sehr intelligenter Mann, ja, meist im Hintergrund von Ralf Siegel, der ja viel mehr nach öffentlicher Anerkennung gesucht hat sein Leben lang. Interessant fand ich die Aussage, dass er für einen Text nur einen halben Tag braucht. Ne? Und du hast gesagt, 5000 oder 5500 Texte. Also der hat schon was Kongeniales, weil das sind Ohrwürmer, auch textliche Ohrwürmer, die er da ja einfach so mal runtergeschrieben hat. Toll.
Ich bin ihm leider nie begegnet, was ich sehr schade finde. Ich hätte ihn gerne mal kennengelernt, weil er auch einfach wirklich so stark mit diesem Wettbewerb verbunden ist. Welche dieser 5500 Songs, egal ob ESC oder nicht, sind denn in deinem Leben noch so besonders bedeutend?
Ja, ich liebe seinen Song Himmelreis zum Frühstück von Hoffmann und Hoffmann, die später dann ja auch beim ESC teilgenommen haben. Und allein schon so, ne, ich meine, das ist sowas Banales, Himbeereis in so einen Text zu nehmen, wo das Original von den Bellamy Brothers ganz anders war. Ja, So bist du von Peter Maffay hat er geschrieben. Also Peter Maffay ist ja erst durch Schlager bekannt geworden, ist dann zum Rocker geworden. Also und die Brücke zum Erfolg kommt halt auch durch solche Sachen wie dieser Song So bist du. Ja, und dann natürlich diese starken Songs aus der ESC-Powerphase für Deutschland. Genghis Khan 79, Theater 80, Ein bisschen Frieden 82. Also der hat in der Zeit tatsächlich die ESC-Geschichte ordentlich mitbestimmt.
Nussecken und Himbeereis. Himbeereis kommt in vielen Songs vor. Aber Bernd Meinunger hat wahrscheinlich damit angefangen. Ralf Siegel und er haben ja nicht nur über 50 Jahre zusammengearbeitet und waren eng befreundet. Sie hatten sogar am gleichen Tag Geburtstag, am 30. September. Bernd Meinunger war ein Jahr älter, wurde 1944 geboren, er wurde also 81 Jahre alt. Ralf Siegel sagt, er und seine Frau Laura hätten bitterlich um ihn geweint. Wir schauen hier nachher aufs Lebenswerk von Bernd Meinunger und zwar mit Peter Philipp Schmidt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Meinunger auch schon seit Jahrzehnten kannte und über ihn berichtet hat. Und dann möchten wir noch eine Sache von euch wissen, ja, ihr seid auch nochmal gefordert, nämlich, was ist eigentlich die schönste ESC-Ballade dieses Jahrtausends? Mhm. Ihr erinnert euch vielleicht, Ende letzten Jahres wart ihr schon mal aufgefordert, was zu wählen. Damals ging es um die besten Party-Songs der letzten 10 Jahre. Und dieses Jahr werden wir so ein bisschen besinnlicher. In einer großen Spezialfolge am 20. Dezember, da wollen wir pünktlich und passend zu Weihnachten eben die besten Balladen küren und machen den bewerteten Zeitraum auch ein bisschen größer. Es geht gleich um das ganze Jahrtausend, also alles ab Stockholm 2000 kann gewählt werden. Und ich kann mir schon vorstellen, was manche denken, Balladen ist doch langweilig, alles das Gleiche. Nein, Thomas, was macht eine gute Ballade für dich aus?
Das sehe ich überhaupt nicht, ja. Also Balladen sind für die großen Emotionen und gut komponierte Balladen können auch einen besonderen Augenblick transportieren. Und erfolgreich sind Balladen beim ESC, wenn sie besonders hymnisch sind, ja, und wenn sie eben das Besondere haben, ja, wie was Besonderes und exzellent sind.
Wie schon im letzten Jahr arbeiten wir auch dieses Jahr wieder mit unseren Freunden und Kollegen von ESC Kompakt zusammen. Auf deren Seite esc-kompakt.de gibt es dann auch das Voting. Wie das alles funktioniert, erklärt uns Douzepoint von ESC Kompakt hier nachher ganz persönlich in diesem Podcast. Jetzt aber erstmal zum Thema Israel. Die Frage ist ja, darf das Land teilnehmen oder schließt man den Sender Kan, der die Teilnahme verantwortet, aus politischen Gründen aus? Das wollen einige Sender, sagen das auch ganz deutlich, egal ob es jetzt einen Waffenstillstand in der Region Gaza gibt oder nicht. Eine Entscheidung stand bevor, wurde aber jetzt nochmal ausgesetzt. Hat man sich da einfach ein bisschen Zeit gekauft?
Ja, auf jeden Fall hat man sich da Zeit erkauft, würde ich sagen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist den Verantwortlichen, glaube ich, schon bewusst geworden, dass der ursprüngliche Plan, ja, da gab es dann ja auch von vielen Seiten Kritik, ja, da kommen wir vielleicht auch noch zu, ja, dass sie da vielleicht nicht den richtigen Plan gefasst haben. Und ich glaube, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, so geht's nicht, lass uns das anders besprechen.
Ich sag mal, kleiner Disclaimer, da es ja sein kann, dass wieder irgendeine neue Nachricht kommt, kurz vor Veröffentlichung dieses Podcasts. Ich sag's mal, wir zeichnen heute am Mittwoch, den 22.10. auf. Das bedeutet, sollte diese ganze Diskussion doch nochmal eine neue Wendung nehmen, können wir jetzt darauf leider nicht eingehen. Ich sage, das war ja auch die letzte Entscheidung, alle EBU-Mitglieder plötzlich online abstimmen zu lassen, erst kurzfristig vor Veröffentlichung unserer letzten Folge reinkam. Jetzt ist diese Abstimmung also wieder vom Tisch, aber was glaubst du, wie wäre die wohl ausgegangen?
Schlecht. Ja, also das war echt eine Mistidee. Ja, man muss sowas ja mal tatsächlich vom Ende her denken. Und wenn man es vom Ende her denkt, da sitzen dann 60 Länder zusammen, ja, auch ganz viele Länder, die dann gar nicht beim ESC dabei sind, sitzen 60 Länder zusammen und es gibt ein Ergebnis. Sagen wir mal, ein Drittel sagt, Israel soll dabei bleiben, zwei Drittel sagt, Israel soll ausscheiden. Ja, und dann hätten wir einerseits tatsächlich diese einmalige Situation, dass ein Land ausgeschlossen wird per Mehrheitsbeschluss. Und ich sage dir, dieses Drittel, was dafür gestimmt hat, da wäre ja Deutschland zum Beispiel bei gewesen, dann wäre in den Ländern auch noch die Diskussion aufgekommen, ja, müssen wir nicht aus Solidarität zu Israel auch dem Wettbewerb fernbleiben? Das hat ja auch unser Kulturstaatsminister schon so formuliert. Also das wäre dann auch so ein Thema, was dann in den hohen politischen Etagen gespielt wird. Schlecht. Anderes Szenario, die Leute sagen zu einem Drittel von mir aus, Israel soll weg und zwei Drittel sagen, die sollen dabei bleiben. Hätten sich dann von diesem Ergebnis diese bösen Länder, die den Ausschluss Israels fordern, überzeugen lassen? Wahrscheinlich nicht. Die wären dann auch tatsächlich wahrscheinlich aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Also bei jedem Abstimmungsergebnis hätten wir einen komplett gerupften ESC gehabt. So gerupft, dass ich sogar befürchte, dass er hätte ausfallen können.
Es wird ja aber irgendwann eine Entscheidung geben. Man hat sie jetzt einfach nur ein bisschen vertagt. Aber die Sache ist natürlich auch, wenn man alle EBU-Mitglieder abstimmen lässt, dann lässt man eben auch Länder zu, die selbst nie am ESC teilgenommen haben. Also das ist jetzt historisch so gewachsen, aber nur mal als Beispiel. Ägypten, Tunesien, Jordanien sind alle eben aus historischen Gründen vollwertige EBU-Mitglieder. Anders als zum Beispiel Australien, was hier aber teilnimmt. Die dürften beim ESC teilnehmen, die machen das wegen Israel aber nicht. Die hätten wählen dürfen, ob Israel rausgeht oder nicht. Und das wäre wahrscheinlich mehr als ein Geschmäckle gewesen.
Ja, auch das ist ein Grund, dass sie sich dann von dieser Abstimmung verabschiedet haben. Ja, also es ist natürlich aber witzig, dass da Länder abstimmen dürfen, die gar nicht teilnehmen. Es ist ja total unlogisch. Ja, also wenn man dann tatsächlich so eine Abstimmung macht, hätten nur die Länder abstimmen dürfen, meines Erachtens, die sowieso schon zugesagt haben.
Du hast ja schon so ein bisschen angerissen, was wohl passieren würde, wenn Israel nächstes Jahr dabei wäre, wenn nicht, wie die Abstimmungen ausgegangen wären. Ich sehe es ein ganz kleines bisschen anders. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass auch nur ein Land weniger dabei wäre, wenn Israel ausgeschlossen worden wäre. Natürlich hätten wir die große Diskussion, das ist klar. Natürlich würde sich die Politik wieder einmischen in viele Bereiche, die sie eigentlich nichts angeht. Mich würde mal interessieren, wie viele israelische Siegertitel der Kulturstaatsminister aufzählen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Natürlich wäre es irgendwie nett gewesen, mal ein Ergebnis zu haben, dass man nicht immer in diesem Schwebezustand bleibt. Mhm. Das kann ich auch nachvollziehen, aber ich verstehe es auch, dass diese Abstimmung vielleicht nicht die beste aller Möglichkeiten gewesen wäre.
Ja, ich bin eine bisschen andere Generation, weil ich tatsächlich so einen massiven Boykott schon mal miterlebt habe. Olympia 1980 in Moskau und 1984 in L.A. Das war nicht aus Sicht der Sportler. Ich habe auch noch mal ein Interview mit Heike Drechsler gesehen, der DDR-Weitspringerin, die 84 dann nicht dabei war. Also da sind politische Kräfte am Wirken, die wir gar nicht mehr so einschätzen können. Und ich glaube sehr stark, dass es dann tatsächlich zu Boykotten gekommen wäre. Und das ist so traurig für die Fans und auch für die Teilnehmerinnen, für die Künstler, für die teilnehmenden Rundfunkanstalten.
Also stehen wir vor dem Dilemma, so oder so gibt es Boykotte, machen wir das Beste draus.
Ich interpretiere das so. Also das Verhalten der Europäischen Rundfunkunion interpretiere ich so. Sie haben in der Hektik und in der Panik dieses sogenannte demokratische Mittel, diese Abstimmung als Tool ausgewählt. Das aber nicht bis zum Ende gedacht. Und dann sind andere Kreise dann nochmal zusammengekommen und haben genau die Gegenargumente genannt, die wir jetzt auch aufgezählt haben. Und dann ist denen bewusst gewesen, wenn wir das machen, zerstören wir den Wettbewerb. Lass uns das nicht, lass uns das mal generell besprechen. Das ist ja jetzt die Generalversammlung, die darüber diskutieren soll. Und da wird nicht nur über den ESC gesprochen, sondern wie sich die IBU allgemein auch zu dem Sender Kahn, zu dem öffentlich-rechtlichen Sender in Israel verhalten will. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen sachgerechter. Und dann können die vielleicht überlegen, den Sender auszuschließen, aber nicht nur für eine Veranstaltung. Also das ist, warum auch gerade ESC und nicht tatsächlich die Champions League oder sonst irgendwas oder was in den Händen der EU liegt, sportrechtemäßig.
Ja, also auch sportlich hat man das Gefühl, es wird an ein oder anderen Stelle mehr mittlerweile diskutiert, als es noch früher war. Aber es ist nach wie vor so, dass Israel nirgendwo ausgeschlossen ist. Es wäre nach wie vor so, dass die IBU die erste Organisation wäre. Und natürlich möchte man das nicht sein. Also ja, ich kann verstehen, dass man es nicht auf diese Kampfabstimmung hat ankommen lassen, die ja dann irgendwie online Anfang, Mitte November gewesen wäre. Auf der anderen Seite auch bei dieser Generalversammlung, am Ende gibt es ein Ergebnis. So, am Ende muss man irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Und ob man das jetzt im November macht oder im Dezember, ob man mehr darüber redet oder weniger, am Ende haben wir eine Entscheidung und müssen damit umgehen. Und uns kann, glaube ich, vor beiden Ausgängen Angst und Bange werden.
Ja, genau. Und ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Und ich wünsche mir natürlich, dass alle Länder dabei bleiben, auch Israel. Und deswegen ist meine Hoffnung auch, dass sich die aktuellen politischen Entwicklungen in der Region, die ja so ein bisschen, wo die Kanäle auf Frieden umgeschaltet sind, dem Ganzen hilft. Ja? Dass das vielleicht tatsächlich eine Lösung gefunden wird, die anders aussieht, als ein Land auszuschließen.
Wir vertiefen das gleich mit Kulturredakteur Daniel Kaiser noch ein bisschen mehr. Vorher Musik aus Israel und ein Beispiel, wie ein und derselbe Titel im Kontext von Politik und Zeitgeschehen wahrscheinlich ganz anders aufgenommen wäre. 2019 sang Kobi Marini beim Heim-ESC in Tel Aviv den Titel Home. Ich bin mir fast sicher, wenn Israel nächstes Jahr dabei sein sollte und einen Titel namens Home schickt, ich kann die Vorwürfe schon hören. Ja, wie groß ist denn Home? Und ist es eine Anspielung an Bring Them Home, also die zentrale Forderung an die Hamas, die Geiseln des 7. Oktober freizulassen? Aber dieser Song ist eben nichts von alledem. Es ist einfach nur eine schöne Ballade. Es ist ein Song wie jeder andere auch. Und ich fürchte, das werden die israelischen Titel beim ESC sehr lange nicht mehr sein. Home von Kobi Marini.
Caught up in this moment till my heartbeat stops. I've been running barefoot to the mountain tops. Nothing comes as easy as it goes. I can hug the water when it snows. I feel the sun upon my skin, and I am someone, I am someone. You pulled my heart, I took it in. It made me someone, I am someone. And now I'm done, I'm coming home. I used to listen to the way they talk. counting down the minutes from the ticking clock. I feel the sun upon my skin, and I am someone, I am someone. You pulled my heart, I took it in, it made me someone, I am someone. And now I'm done, I'm coming home west so far, collecting scars I refuse. Another touch won't be another bruise. I feel the sun upon my skin, and I am someone.
Israel beim ESC, ja, nein, vielleicht. Das ist ja eine Frage, mit der sich nicht nur die größte Musikshow der Welt befasst, sondern ja, die vielerorts auch auf kleineren Festivals gestellt und beantwortet wird. Können wir jüdische oder israelische Künstler auftreten lassen? Und oftmals lautet die Antwort darauf mittlerweile nein. Das beleuchten wir jetzt mit einem Drittel des Erfolgsbücher-Podcasts Eat, Read, Sleep. Kulturredakteur Daniel Kaiser, herzlich
Hallo.
Willkommen.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Daniel.
Hi.
Du hast einen Kommentar dazu geschrieben mit dem Titel Zerrissene Kulturszene, 2 Jahre nach dem 7. Oktober, verlinke ich euch auch hier in der Podcast-Beschreibung. Über den und das große Ganze reden wir gleich. Erstmal möchte ich gerne beim Fallbeispiel ESC bleiben. Da ging es ja im September los, dass viele Rundfunkanstalten gesagt haben, wenn Israel nächstes Jahr mitmacht, dann sind wir raus. Sender aus Slowenien, Irland, den Niederlanden und Spanien zum Beispiel. Und begründet wurde das mit dem Krieg in Gaza. Kannst du das nachvollziehen, dass die Länder so Druck aufbauen wollen?
Ich kann das nachvollziehen, dass man Druck aufbauen will. Was mich stört, ist, dass das die Lösung dann wäre. Mich stört so ein bisschen die Einseitigkeit. Als sei Israel der Aggressor, als trage Israel die Schuld, sei der Böse, sei wie Russland in der Ukraine. Russlands Angriff auf die Ukraine, Leute, war anlasslos, ja. Und Israel wurde am 7. Oktober angegriffen. Es gab einen Massenmord, es gab Vergewaltigung, es gab das Musikfestival, ich möchte sagen mit ESC-Vibes, ja, das niedergemetzelt und zusammengeschossen wurde. Es gab Vergewaltigungen, es gab bis eben noch Geiseln in den Tunneln der Hamas, die da gefoltert wurden. Es ist nicht wie bei Russland. Es ist nicht wie bei Russland. Und Leute, die sagen, es sei Genozid, ich sag mal, ich bin kein Genozidforscher, aber Greta Thunberg ist es, glaube ich, auch nicht. Und ich war gerade noch mal in Warschau im Museum, dieses riesengroße Museum der Geschichte der Juden und der 1000 Jahre Geschichte der Juden in Polen und auf dem in Mitteleuropa. Und da hat man noch mal ein Gefühl bekommen für genozidale Strukturen. Und ich hatte als genozidal wahrgenommen, vor allen Dingen den 7. Oktober, da sind ja die Hamas-Terroristen von Tür zu Tür gegangen, haben alles erschossen, was sich bewegt hat, wie die SS in Osteuropa damals und wie die Serben in Bosnien. Und das deshalb dieser, also ich bin sofort auf Betriebstemperatur. Ja, weil mich das nervt, weil so ein Narrativ ist, also weil das wird der Komplexität dieses Themas nicht gerecht. Und jetzt ist ja die Option da. Frieden, ein großes Wort, aber erstmal auf, sagen wir, nicht Krieg. Ja, das ist ja nochmal irgendwie was anderes. Denn es gibt ja diesen Plan und eigentlich sollten die Boykottvorwürfe ja verschwinden. Aber wer jetzt noch Boykott fordert, finde ich, zeigt, dass es ihm gar nicht um die Palästinenser geht oder so oder um Frieden, sondern vielleicht doch um was anderes.
Ja, das ist immer die Frage, die sich mir stellt. Wenn man dann einen Ausschluss Israel fordert, geht es einem eigentlich um die Kulturveranstaltung oder versteckt sich dahinter eigentlich Antisemitismus? Wie siehst du das?
Ich habe schon den Eindruck, das ist so komplex und auch die Motivlage der Leute, die das fordern, ist ja wahnsinnig komplex. Kann man nicht sagen, das ist alles Antisemiten, das wäre ja Unsinn. Aber ich glaube schon, sagen wir so, ich unterstelle einem Teil derer, die Israels Ausschluss gefordert haben, dass sie unter dem Krieg leiden und die auch das Gute wollen, etwas gegen den Krieg machen, das verstehe ich. Aber Verzeihung, wenn ich also gerade als Deutscher, man muss es sagen, bei spiel nicht mit Juden, singe nicht mit Juden, arbeite nicht mit Juden. Wenn sowas Thema ist, bin ich aber sowas von hellwach, ganz ehrlich. Und da will ich ganz genau hinschauen. Und in dem Kommentar, den du angesprochen hast, da ging es mir, ich kann nicht den Nahostkonflikt lösen und ich habe doch auch nicht den Schlüssel, wer bin ich denn? Aber ich kann doch dafür sorgen, dass wir hier bei uns zivilisiert und angemessen darüber reden und auch streiten und Länder nicht demonisieren. Und das passiert meiner Meinung nach mit Israel relativ häufig. Also als Beispiel ein T-Shirt mit einer Landkarte dieser Region ohne Israel. Als bewusstes politisches Statement halte ich für ehrlich gesagt für indiskutabel. Das ist eine textilgewordene Auslöschungsfantasie. Und ich finde, das ist nicht das Niveau, auf dem wir auch nicht beim ESC miteinander reden sollten.
Wobei es beim ESC ja nicht darum geht, ich sag mal, singt nicht mit Juden, sondern singt nicht mit Israel. Also es gab auch jüdische Künstler, zum Beispiel Tali letztes Jahr für Luxemburg, die ganz normal behandelt wurde. Da geht es ja wirklich dann um das Land. Und gerade in Malmö, wo wir bei letztem Jahr sind, da gab es ja wirklich viele auch Proteste auf der Straße. Das ist ja was anderes, als wenn Fernsehsender sagen, wir möchten da nicht mitmachen. Wie hast du auf diese, du hast es mit Sicherheit mitbekommen, wie hast du auf diese Proteste geblickt, die es vor allem letztes Jahr gab?
Ja, Demos finde ich super. Also ganz ehrlich, demokratisches Grundrecht. Und wir müssen uns über solch, das ist ja kein einfaches Thema. Es gibt eben keine einfachen Lösungen. Und wir müssen uns als Gesellschaft auch darüber verständigen, was wir wollen. Und Demonstrationen sind das eigentliche Tool. Mich hat eher, ich habe ja die Audiodeskription vom ESC beim letzten Mal gemacht und also so ein bisschen so auch war dann auch ein Tick näher dran. Ich habe es aus Hamburg gemacht, also ich war nicht dabei, aber trotzdem, man ist ja noch auch bei den Proben näher dabei. Und das hat mich schon, wie da mit Israel umgegangen wurde, schon ein bisschen geknickt und erschreckt. Ich weiß nicht, wie es euch ging bei den PKs, wie die untereinander umgegangen sind, die Künstler. Und das war ja schon, die sind ja angefeindet worden, weil sie aus Israel kam, also weil sie Jüdinnen und Juden waren. Also wie ging es euch damit?
Ja, also bei diesen PKs waren wir auch nicht im Ort, aber man hat natürlich sehr viel mitbekommen. Und ich glaube, dieser Tag ESC-Finale und der Tag vor dem ESC-Finale war somit das Schlimmste, was Thomas und ich erlebt haben in unserer ESC-Zeit, wenn man mal die Absage 2020 wegnimmt. Ja. Das war furchtbar. Das war ganz, ganz schlimm, wie da miteinander umgegangen wurde. Gut, jetzt gibt's gar keine PKs mehr. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die beste Lösung ist. Aber ja, das war nicht schön.
Ja, ich habe mich da damals gefragt, wer hat die aufgehetzt? Wer hat die gebrieft? Und das ist aber, insgesamt gibt es natürlich in der Gesellschaft eine ganz emotionale Stimmung, die eine Reaktion ist auf die grausamen Bilder aus Gaza natürlich.
Total,
Und man kann es ja auch verstehen, weil es auch ganz furchtbar ist, was da passiert ist. Ne?
Exakt.
Ist das denn der Weg, dass ein Künstler aus sagen wir mal, Niederlande, bei einer PK die Künstlerin aus Israel mobbt und der verbieten will oder auffordern will, bestimmte politische Fragen zu beantworten, das kann es doch nicht sein.
Das kann es doch nicht sein und das frage ich mich auch. Also gerade der ESC hat ja auch, ihr seid ja die Experten, aber hat ja sehr strikte Vorgaben, was Politik auch auf der Bühne und so angeht und es ist doch eigentlich ein Fest der Begegnung. Und man sollte sich doch auch begegnen. Und das ist doch, wäre doch eine Nichtbegegnung, wäre, glaube ich, gerade ein Fehler. Ich meine, was hört ihr denn aus der israelischen ESC-Community? Sind die nicht auch geschockt? Ihr habt doch da Freunde, die ihr auch immer trefft, jedes Jahr, oder?
Ich glaube, ehrlicherweise, denen sind es mittlerweile gewohnt.
Also. Ja, aber die Argumentation von Kahn ist ja bekannt. Also
von dem Sender.
Von dem israelischen öffentlich-rechtlichen Sender, der in sich ja demokratisch verfasst ist.
Ja.
Und die sagen halt sowas wie, das Verfahren ist doch ein Wettbewerb von Rundfunkanstalten.
Ja.
Und wenn es jetzt darum geht, Kahn auszuschließen, darüber redet ja keiner, dass jemand Kahn aus der EBU ausschließen will. Es geht ja nur um ESC in dem Zusammenhang und da ist das ganze Vorgehen natürlich extrem unsystematisch.
Ja. Es hätte ja jetzt, wo du schon Demokratie angesprochen hast, es hätte ja jetzt ein demokratisches Verfahren geben sollen. Es war angedacht, im November abzustimmen. Unter allen EBU-Mitgliedern soll Israel dabei sein oder nicht. Man hört, 50% der Stimmen hätten gereicht für die eine oder die andere Entscheidung. Wäre denn so eine Abstimmung für dich ein gangbarer Weg gewesen?
Also es ist ja so, wenn man auf die Geschichte der Juden schaut, ich bin ja frisch informiert sozusagen nach dem Besuch noch einmal, also ich wusste nicht alles, aber der Impact ist nochmal krass. Also jeder, der jemals nach Warschau kommt, sollte in dieses Museum gehen. Es ist ein riesengroßes Museum. Man bekommt ein Gefühl für die Situation und für die soziale Situation der Juden in der tausendjährigen Geschichte in Europa. Und das ist ein kleines Volk und auch jetzt ein kleines Land und Opfer krasser Narrative seit 2000 Jahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob sozusagen solche Abstimmungen dann immer eine Fairness voraussetzen dürfen. Ich glaube, Abstimmungen, bei denen es um Juden und um Israel geht, haben weltweit schlechte Chancen und es liegt nicht an den Juden. Meistens. Wär mein Tipp.
Das ist ja auch bei den Vereinten Nationen so, ja, dass die Vollversammlung alle Nähs lang, also glaube ich einmal die Woche, eine israelkritische Resolution mehrheitlich verabschiedet, weil die Welt halt so gestrickt ist, dass die Juden gemessen an den anderen Religionen komplett in der Minderheit auch sind.
Aber es geht hier ja nicht, und ich sage das nochmal, es geht hier nicht um Juden oder nicht, es geht hier um Israel und ein Teilnehmerland, und es könnte ja im Prinzip auch jedes andere Land sein, das da so angegriffen wurde oder das sich da so wehrt. Deswegen würde ich gerne mal wissen, gibt es für dich denn irgendeinen Punkt, ab dem du sagst, ab jetzt wäre es eigentlich wirklich nicht mehr statthaft, sie teilnehmen zu lassen?
Sagen wir so, es war richtig, Russland auszuladen. Und ich frage mich schon, also bewegen uns ja auch auf so einer moralischen Ebene. Ich finde schon bemerkenswert, dass Länder wie Belarus und Aserbaidschan selbstverständlich dabei sind.
Also Belarus auch nicht mehr, aber Aserbaidschan.
Also, Aserbaidschan. Ja. Also wenn wir so eine moralische Debatte führen, auch über ESC und über Begegnungen und was sind Werte, die auch mit dem ESC verbunden werden können, ja, kann man ja auch mal fragen.
Also zu Zeiten, als Russland noch dabei war, ja, und 2012, als der ESC in Aserbaidschan war, habe ich als Radioreporter ausschließlich über die Menschenrechtssituation in Aserbaidschan berichtet, die danach auch Anke Engelke und alle anderen nicht mehr interessiert hat. Aber da war es ein riesiges Thema. Und eigentlich war ich da immer radikal und habe gesagt, lass uns das doch so machen. Beim ESC machen nur demokratische Länder mit. Aber dann auch wirklich konsequent durchgezogen. Also auch Beispiele eben wie Russland, damals Belarus waren ja alle noch dabei, Aserbaidschan, schließt sie aus. Und die Gegenmeinung war immer, nein, wir müssen diplomatisch sein, wir müssen Wege haben, um auch mit diesen Ländern im kulturellen Austausch zu bleiben. Und wir verändern die Welt nur, wenn wir miteinander reden. Dieses Argument hat mich damals, ich habe mich da überzeugen lassen, aber das muss natürlich immer und auch für alle Seiten gelten.
Das stimmt.
Wenn wir nochmal auf deinen Kommentar zurückkommen, du hast da ja das große Ganze betrachtet. Du hast ja auch beschrieben, wie es seit Jahren mittlerweile so ist, dass Juden bzw. Israelis irgendwo ausgegrenzt werden. Das gibt es ja, auch die Bestrebung gibt es auch bei Sportveranstaltungen, aber bei dir ging es natürlich vor allem um die Kulturszene. Hast du dafür ein paar Beispiele und was sind da eigentlich so die offiziellen Begründungen? Das heißt ja nicht, ihr seid nicht mehr dabei, weil ihr Juden seid, oder?
Manchmal, es gab ja diesen Fall in Flensburg, dieser Laden, der gesagt hat, Juden werden hier nicht bedient wegen des Gazakriegs, aber ich bin kein Antisemit. Also sowas muss man auch erstmal die Traute haben, öffentlich, und soweit sind wir schon, dass das, also es hat ja für einen Sturm, für eine Entrüstung gesorgt, aber dass ein Mensch denkt, er könnte das so öffentlich äußern, das zeigt ja, dass sich da was im Diskurs, glaube ich, oder in der Mentalität auch verschoben hat. Es gab Fälle, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Das Gent Musikfestival hatte den Dirigenten Lahav Shani ausgeladen. Der habe sich nicht vom Gaza-Krieg distanziert. Robbie Williams ist ja nicht in Istanbul aufgetreten, weil seine Frau jüdisch ist und die Kinder jüdisch erzieht. Da schwang so ein Zionismus, auch so ein schillerndes Wort, Zionismusvorwurf im Raum. Michel Friedmann wurde ja ausgeladen von dem Vortrag in Klütz. Das jüdische Filmfestival in Schweden, habe ich gerade gelesen, fällt aus. Sie finden keine Kinos.
Oh Gott.
Ja, wisst ihr, es gab auch in der Zeit ja diesen Artikel von Maxim Biller, der wurde dann depubliziert online, weil das den Lesern nicht gefallen hat. Der hat einen relativ, sag ich mal, saftigen Text zum Nahostkonflikt geschrieben. Und ich habe das Gefühl, Antisemitismus war ja nie weg, aber der ist echt richtig stark. Und ich kenne viele Juden, hier in Hamburg kenne ich viele Juden, und für die hat sich nach dem 7. Oktober ganz viel geändert. Die trauen sich nicht mehr öffentlich in die Stadt. Es gab ja immer Synagogen, Schulen waren immer schon bewacht. Stellt euch vor, ihr müsst euer Kind schicken in eine Schule mit Polizisten mit einer Knarre und einer Uzi vor der Schule. Und das hat sich jetzt noch einmal verschärft. Ein Bekannter von mir ist angegriffen worden von einem Jordanier, weil er ein israelisches Lied im Auto gehört hat. Ein hebräisches Lied. Und diese Art von Bedrohungslage für Jüdinnen und Juden, die macht mich ganz traurig, die macht mich wütend und die macht mich auch kämpferisch. Und deshalb bin ich da erkennbar auf Betriebstemperatur, weil ich denke, es hat sich da was verschoben in unserem Land. Und wenn wir sagen immer am 9. November, sagen wir immer nie wieder, ja, und das wird uns im Halse stecken bleiben, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Und deshalb bin ich da, ist das wirklich so ein heißes Thema. Ich kenne doch auch die Bilder in Gaza. Ich kenne das doch auch und spüre das auch. Natürlich ist das Unrecht auch, was geht, das ist doch klar, dass ein Krieg ist scheiße. Ja, und die Bilder von hungernden Menschen. dort. Aber wie gehen wir sozusagen damit um? Wie können wir als zivilisierte Gesellschaft da einen Diskurs finden, ohne andere zu dämonisieren? Das ist nicht ganz einfach. Und vertraut niemandem mit leichten Lösungen, mit leichten Schuldzuweisungen. Das ist also den Leuten, die sagen, der ist es und das sind die Bösen, denen misstraue ich einfach.
Ja, wenn wir das jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal konstruktiv begleiten wollen. Ja. Weil genau das ist ja das Problem, dass die beiden Fronten aufeinander geknallt sind, unversöhnlich. Und durch die Verschiebung dieser Abstimmung wahrscheinlich der komplette Bruch erstmal verhindert wurde. Wie soll es jetzt weitergehen? Wie sollen die Kontrahenten miteinander kommunizieren? Wie soll das aussehen?
Habe ich keine Lösung. Immer Begegnungen schaffen. Das sind das, was Jüdinnen und Juden und Antisemitismusbeauftragte hier auch sagen. Immer Begegnungen schaffen. Und das ist genau, ESC ist eigentlich eine gute Plattform. Und abseits des Geschäfts sozusagen, des Alltagpolitikgeschäfts, der Verhandlungen, der Strategien und der Zerwürfnisse tatsächlich eine neue Grundlage zu schaffen. Und insofern wäre, glaube ich, ein Boykott das Falsche, sondern Begegnung zu schaffen genau das Richtige. Jugendliche mit Musik sich begegnen zu lassen. Mega.
Es wird diese Begegnung geben Anfang Dezember in Genf. Da wird man jetzt drüber diskutieren, was passiert dieses Jahr mit dem ESC, was passiert mit Israel. Ich danke dir ganz herzlich für den Besuch, Daniel Kaiser.
Sehr gern.
Vielen Dank.
Und bei uns geht's weiter jetzt. Es geht um eine große Persönlichkeit der ESC-Geschichte. Liedtexter Bernd Meinunger ist in diesem Monat gestorben. Über ihn und sein Wirken sprechen wir gleich nach einem der zahllosen Songs von ihm. Theater, gesungen von Katja Epstein.
Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch wie's tief in ihnen aussieht, sieht man nicht.
Kleiner Ortswechsel, raus aus dem Studio. Ich bin im 16. Stock der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Frankfurt und habe einen Gast bei mir, in dessen Büro ich mich aufhalten darf, Peter Philipp Schmidt von der FAZ. Ich grüße dich.
Hallo, ich grüße dich, Marcel.
Du hast seit Jahren und Jahrzehnten über den ESC berichtet. Du hast Bernd Meinunger besucht, du hast mit ihm gesprochen, du hast ihn getroffen, du hast ihn erlebt. Im Gegensatz zum ich sag mal, Komponisten und Showman Ralf Siegel war ja Bernd Meinunger wirklich nie so ganz im Rampenlicht, ist sicherlich deswegen auch weniger bekannt als Ralf Siegel. Hast du ihn auch so erlebt? War das ein eher zurückhaltender Mensch?
Er war sehr zurückhaltend und auch sehr bodenständig. Also ich habe ihn einmal zu seinem 70. Geburtstag in Grünwald besucht, bei München. Und das war total nett mit seiner Frau Barbara, mit der er, ich weiß gar nicht, knapp 40 oder über 40 Jahre verheiratet war. Und die beiden waren so süß und die waren so freundlich und offen und herzlich auch. Also man fühlte sich gleich so richtig wohl bei den beiden. Und das ist lustig, weil ich war erst bei Bernd Meinunger zum 70. Geburtstag und kurz später bei Ralf Siegel zum 70. Geburtstag bei ihm in seiner Villa. Und es war schon sehr unterschiedlich. Also der Ralf Siegel, den zog es ja immer so ein bisschen auch in die Öffentlichkeit und so. Und der Bernd Meinunger war immer so ein stiller Star, muss man ja sagen. Also er hat ja so wahnsinnig viele Lieder geschrieben, die wir alle mitsingen können, wo wir die Texte können. Und da fallen mir so viele so gleich ein und da möchte ich gleich loslegen auch, weil ich so begeistert bin, weil ich glaube, einer der schönsten ist von Lena Waleitis einfach auch, den er geschrieben hat oder auch Katja Epsteins Theater und so. Das vergisst man eigentlich, dass das fantastische Balladen auch sind, die wirklich auch einen ganz tollen Text haben.
Kannst du dich noch erinnern an die erste Begegnung, die es gab mit ihm? Also wann ging das los, dass ihr beruflich miteinander zu tun hattet?
Ja, lustigerweise habe ich Ralf Siegel immer wieder getroffen. Zuletzt, glaube ich, war es jetzt, als die Lords für uns angetreten sind, da war Ralf Siegel auch wieder da. Natürlich nur so als Gast, jetzt nicht mehr als jemand, der mit einem Lied dabei gewesen wäre. Der Bernd Meinunger war ja immer so jemand, der lieber Golf spielen gegangen ist, während des ESC, selbst wenn seine Lieder groß rausgekommen sind. Und der hat alles andere dem Ralf Siegel überlassen. Deswegen richtig kennengelernt habe ich Bernd Meinunger wirklich zu seinem 70. dann, als ich ihn dann besucht habe in Grünwald.
Hat es deswegen so gut gepasst zwischen Siegel und Meinunger, weil die sich so ergänzt haben, auch in ihren Persönlichkeiten?
Also so ganz schlau bin ich nicht draus geworden, wie die zusammengearbeitet haben. Der Ralf Siegel hat immer behauptet, er hätte sich also die Textzeile, die wichtige Textzeile einfallen lassen und dann der Bernd Meinunger hätte immer nur so ein bisschen drumherum geschrieben. Weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube, die beiden haben sich oft auch gestritten. Also sie waren, glaube ich, wirklich eng befreundet. Aber sie haben oft auch miteinander gehadert und so bestimmte Sachen hat doch der Bernd Meinunger gar nicht mehr verstanden, dass der Ralf Siegel sich immer weiter abgearbeitet hat, auch immer für immer kleinere Länder zum Schluss auch geschrieben hat und immer wieder es versucht hat. Das hat der Bernd Meinunger gar nicht mehr verstanden. Ja. Also das war auch nicht seine Idee davon. Ja. Wenn, dann wollte er wirklich große Lieder machen, gute Lieder machen und nicht irgendwas, was eventuell beim ESC vielleicht für, keine Ahnung, irgendein ganz kleines Land nochmal an den Start gehen kann.
Zweimal hat das ja gemacht für kleine Länder. Montenegro 2009, San Marino 2015, von denen man interessanterweise auf seiner Webseite gar nichts liest. Er hat da so eine ESC-Auflistung gemacht, die auch nicht ganz korrekt ist tatsächlich. Und die beiden verschweigt er da total. Wie ist er denn zu diesem Beruf gekommen? Er war eigentlich sein ganzes Leben lang Texter. Also was hat er vorher gemacht? Was war da sein Einstieg?
Genau, er war ja eigentlich Agrarwissenschaftler und auch promoviert und hat fürs IFO-Institut gearbeitet, hat sich in den 70er Jahren, ich glaube, mit Handelsbeziehungen auf dem Weltweizenmarkt oder so beschäftigt und hat dann eher zufällig ein Lied geschrieben, das war so eine Art Wettbewerb und das war Himbeereis zum Frühstück. Da hat er ewig dran rumgebastelt und er hat dann selber auch gesagt, also man kann mit doofen Textzeilen auch Geld verdienen. Und als er das dann gemerkt hat, hat er dann einfach den Beruf gewechselt. Also er hat nicht viel verdient damals als promovierter Agrarwissenschaftler und hat dann festgestellt, dass er als Texter, und dann hat er ja wirklich gleich sehr, sehr gute und sehr, sehr bekannte Lieder auch gemacht. Als nächstes kam ja gleich Genghis Khan im Grunde und hat damit auch viel Geld dann verdient.
Wenn er seine Texte manchmal als doofe Texte bezeichnet hat, hat er dann auch mit so einer gewissen Ironie auf das geblickt, was er macht?
Ja, das hat er bestimmt. Und ich glaube, in seinen Liedern, da kann man auch entdecken, dass er eigentlich eine sehr, sehr ironische Seite hatte. Und ich glaube zum Beispiel in seinem wahrscheinlich bekanntesten Lied, Ein bisschen Frieden, da gibt es ja die eine Zeile auch, wo er sagt dann, ich ändere nicht viel mit meinen Texten oder mit meinen Liedern. Und ich glaube, das war ganz bewusst auch Das sprach wirklich Bernd Meinunger. Er wusste schon sehr genau, dass er wollte gute Schlager schreiben, er wollte wirklich gute Texte machen. Das hat er auch dann später immer kritisiert, dass die Texte immer mehr abgeflacht sind, immer blöder wurden. Aber er hat sich eigentlich doch sehr viel Mühe eigentlich gegeben auch und hat immer versucht, auch wirklich da was reinzubringen, was den Menschen mehr bringt als einfach nur ein bisschen Tralala.
Und hat ja auch abseits vom ESC wahnsinnig viel gearbeitet, 5500 Songtexte ungefähr verfasst. Wie würdest du seinen Einfluss auf den deutschen Schlager, auf die deutsche Musikindustrie bezeichnen, gerade wenn man auch guckt, für wen er noch so alles geschrieben hat?
Also das darf man gar nicht unterschätzen. Der Einfluss war schon sehr groß und ich glaube, dass viele es gar nicht wissen oder gar nicht ahnen. Auch wahrscheinlich viele Künstler ahnen gar nicht, wie groß sein Einfluss war. Und das kann man auch sehen in den 80er Jahren, gerade nach den ersten sehr erfolgreichen drei ESC-Teilnahmen. Also ich denke an Katja Ebstein, Lena Valaitis und dann eben auch Nicole. Da haben sich doch die Texte auch unglaublich viel Mühe gegeben. Also das merkte man so richtig. Es flachte dann extrem wieder ab in den 90er Jahren. Und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass der Bernd Meinunger hinter bestimmten Sachen gesteckt hat. Und ihm war das aber auch, glaube ich, egal. Also ich glaube nicht, dass das ihm so wichtig war.
Du hast einen Nachruf auf Bernd Meinunger geschrieben bei der FAZ. Den verlinke ich auch nochmal hier in der Podcast-Beschreibung. Da hast du ja auch einige Leute genannt, für die er geschrieben hat und auch einige Leute, für die er nicht geschrieben hat. Also wie war seine Beziehung zu den, ich sag mal, wirklich Großen der Schlagerbranche?
Also im Grunde hat er für alle geschrieben, die von Rang und Namen, also ob das Peter Alexander war oder Peggy March oder Chris Roberts, also durch die Bank weg. Es gab einen, den mochte er gar nicht, das war Howard Carpendale. Den fand er gruselig. Und dann hatte er noch so ein paar, also wo er gesagt hat, also ihr gebt euch so als Deutschrocker und ihr seid irgendwie so, ihr meint, ihr seid sowas ganz Tolles, aber für euch schreibe ich auch keine Lieder. Für wen er auch nie geschrieben hat, war Udo Jürgens. Das hatte natürlich ganz spezielle Gründe, da der Schulfreund von ihm, der Michael Kunze, hat da für ihn hauptsächlich die Arbeit gemacht. Wobei der Udo Jürgens, glaube ich, auch seine Texte großenteils auch mit selber geschrieben hat. Also das war, da kam er gar nicht ran. Aber das ist auch eine andere Zeit gewesen. Der Udo Jürgens kam eben aus den 60ern und der Bernd Meinunger hat erst viel später damit angefangen.
Ganz herzlichen Dank, Peter Philipp Schmidt. Im Alter von 81 Jahren ist Bernd Meinunger verstorben. Er hat ja auch eine ganze Menge nicht deutschsprachiger Titel tatsächlich geschrieben, unter anderem diesen hier für die Schweiz damals beim ESC, Cool Vibes von Vanilla Ninja, Platz 8 im Jahr 2005. Don't want you, just leave me to the dark, don't need you, you tear my heart apart, don't do that. Though people say that you're my enemy, I know you can set me free. Don't want you to come so close to me. Don't need you to blow my fantasy. But I know that you are living far beyond those lies. I can see the danger rise in your eyes. Cool vibes, why don't you kill me? Ja, passend zu diesem Thema, wenn jemand gestorben ist, sprechen wir jetzt auch über was Ruhiges, über Balladen. Denn wir haben mal wieder was Großes mit euch vor. Wir wollen von euch wissen, was ist die schönste ESC-Ballade dieses Jahrtausends? Und dafür haben wir den Wahlleiter jetzt hier bei mir und Thomas in der Sendung. Douze Points vom größten deutschen Fanblog ESC Kompakt. Willkommen.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Du bist DJ, wir kennen dich als DJ für Partymusik. Ich glaube, jeder liebt die Partysongs vom ESC. Kannst du mit Balladen überhaupt was anfangen?
Oh ja, also mir wird ja mal nachgesagt, dass ich den schwedischen Happy Sound ein bisschen zu sehr mag. Das stimmt auch, weil ich eher gut gelaunt bin und mich durch die Musik auch ja upliften lassen möchte. Aber es gibt auch ruhige Momente, wo man in sich gehen will und wo man es natürlich dann auch fühlt. Und wo ich finde, können Künstlerinnen und Künstler auch zeigen, wie toll sie singen können. Und das kannst du natürlich besser dann da auch zeigen als bei Dance-Song, wo du manchmal die Musik einfach viel zu stark drüber produziert ist.
ESC Update und ESC Kompakt suchen zusammen nach den schönsten Balladen. Das Voting gibt's auf eurer Webseite. Wie sieht denn das Verfahren aus?
Bei dem Verfahren orientieren wir uns ein bisschen an dem, was wir letztes Jahr für die ESC-Party-Songs gemacht haben. Wobei, wir müssen jetzt ja das Feld ein bisschen weiter aufmachen, denn wir gehen ja aufs ganze Jahrtausend. Das heißt, wir haben 26 Jahrgänge. Die sind ein bisschen unterschiedlich. In den ersten Jahren gab es ja nur 26 Songs pro Jahrgang und danach ist das ja explodiert mit 36, 40 Songs. Wir machen das deshalb so, weil wir ja auch noch vor Ende des Jahres fertig werden wollen, dass wir immer zwei Jahrgänge zusammenfassen und dann euch abstimmen lassen, welche Songs daraus die besten Balladen sind. Wir haben natürlich gelernt, dass das nicht immer einfach ist zu sagen, was eine Ballade ist und was nicht. Das können wir vielleicht gleich noch mit besprechen. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, aus jedem dieser Doppeljahrgänge sollen vier Songs bzw. sechs Songs, je nachdem wie viele da zur Auswahl stehen, gewählt werden von euch, die Favoriten. Die kommen in die Hauptrunde. Da werden wir wahrscheinlich drei Abstimmungsdurchgänge machen zwischen wieder 74 Songs. Genauso viel wie letztes Jahr auch. Und dann haben wir einen großen Countdown, die Top 40, und werden die besten 40 Balladensongs haben.
Also das ist super spannend. Während im vergangenen Jahr ja ziemlich klar war, was gewinnt und vorne landet, bin ich vollkommen ratlos, was die Hörerinnen und Hörer und eure Leserinnen und Leser da wählen werden. Also das Rennen ist wirklich total offen, muss ich sagen.
Stellen wir doch mal die Grundsatzfrage der Grundsatzfragen. Wann ist denn ein Song eine Ballade? Also du hast dir da auch schon Gedanken drüber gemacht, lieber Douze Points. Wo schwankst du noch?
Also ich schwanke bei vielen Punkten. Wir fangen mal einfach mit Deutschland an. Lustigerweise hat Deutschland gar nicht so viel Balladen zum ESC geschickt. Vielleicht sollten wir mal ein paar mehr schicken, haben wir vielleicht bessere Chancen. Aber was sind so für mich Wackelkandidaten aus Deutschland zum Beispiel? Da wären Roman Lobne ist klar mit Standing Still, aber da wäre so ein Malik Harris mit Rockstars, der ja sehr langsam anfängt und dann so ein bisschen Tempo zunickt. Oder Michael Schulte. Ist das eine Ballade? Ist es nicht eine Ballade? Von der Aussage her ist es natürlich sehr berührend. Also für mich sind das beides so Borderliner. Michael Schulte wahrscheinlich eher.
Bin ich dafür? Ja. Malik Harris ist für mich ein Rap-Song. Da tue ich mich schwer, es als Ballade zu betiteln.
Auch beides so einschätzen wie Marcel.
Ich würde es so machen. Wir haben ja letztes Jahr auch gemerkt, dass ich ab und an mal auch so ein paar Partysongs übersehen habe. Also potenzielle, auch ein Lost in Verona oder sowas. wo dann auch gefragt wurde, ist das denn überhaupt nicht? Das ist nicht nur ein Mittempo-Song. Dass wir lieber einen Song mehr reinnehmen, genau, als einen weniger. Und am Ende müsst ihr ja eh voten. Und es wird echt hart werden, weil ja aus jedem Doppeljahrgang nur sechs Songs weiterkommen. Und wenn dann insgesamt 80 Lieder zur Auswahl stehen, lass davon mal 20 Balladen sein, dann müssen wir schon ziemlich schnell sieben und da setzt sich dann hoffentlich auch schon das Beste dann durch.
Vielleicht haben wir sogar den lustigen Fall, dass wir einen Song in beiden Hitlisten haben. Wir durften ja letztes Jahr auch City Lights von Blanche feiern als einen der besten Party-Songs, wo ich mich auch ein bisschen gewundert habe. Für mich eher eine Ballade, aber eine wunderschöne. Also an was für Songs denkt ihr denn, wenn ihr jetzt so an große ESC-Balladen denkt? Was darf da für euch nicht fehlen?
Also ich kann mal anfangen. Also für mich ist natürlich eine Pastora Soler da ganz weit vorne mit dabei. Dann haben wir ja auch ein paar Siegersongs. Natürlich ein Rise Like a Phoenix gehört mit dazu. Dann liebe ich ja Powerballaden. Ist ja auch so ein bisschen Quédate Conmigo schon. Aber da fällt auch eine Anna Vissi mit rein, die dann sich da die Lunge rausschreit. Also da freue ich mich richtig drauf und hoffe natürlich auch, dass sie eine Chance haben, unter die Top 40 zu kommen.
Ja, und der Sound gewordene, ja, feuchte Traum eines ESC-Fans, was Balladen angeht, ist natürlich Molitor, weil das in Muttersprache gesungen ist und sowas Hymnisches hat. Und man dachte bis dahin, so ein Song kann niemals gewinnen. Und dann ist genau das eingetreten. Ja, eine Frau, also sogar, ja, im Nachhinein sogar lesbisch, und die dann auf in ihrer Muttersprache eine Ballade singt, hielt man bis dahin nicht für möglich, dass sowas gewinnen kann. War eine Überraschung, 2007, glaube ich.
Ist für mich der beste Siegersong dieses Jahrtausends. Ich finde Molitor auch ganz, ganz großartig. Aber kann man eigentlich jetzt mal so ein bisschen verallgemeinernd sagen, weil Balladen steht natürlich immer so unter dem Vorurteil, langweilig zu sein. Kann man sagen, eine Ballade ist entweder eine Powerballade oder öde?
Nein. Nee, also gar nicht. Ich glaube, es kommt ja auch ganz stark natürlich darauf an, wie das auch umgesetzt worden ist, wie die Aura des Künstlers oder der Künstlerin ist. Ihr müsst mir jetzt helfen, der irische Song, wo das schwule Tänzerpärchen im Hintergrund getanzt.
Together. Rainer Shaughnessy.
So, das ist ja als Song, also Entschuldigung, das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Da macht es aber natürlich das Gesamtpaket dann auch aus, wie immer beim ESC. Und das macht es aber auch ein bisschen spannend. Und nein, ich finde nicht, dass solche Sachen dann automatisch langweilig sein müssen, sondern die können auch richtig berühren. Und zum Beispiel eine Sache, wenn ich jetzt daran denke, also zum Beispiel Silent Storm erinnern wir uns. Das ist ja auch eine super ruhige Nummer, wo man auch sagen kann, ist langweilig, aber die hat ganz viele Leute ja auch extrem berührt. Also da werden wir, glaube ich, hoffentlich noch ein bisschen überrascht werden von euch.
Ja, und ich habe ja auch so verschiedene Playlists für verschiedene Stimmungslagen, und da spielen Balladen eine ganz große Rolle bei mir. Also ich kann mich immer noch in, also auch Ticks und so, also ganz populäre Nummern kann ich mich immer noch von berühren lassen. Ganz geschweige denn von den ganz alten Klassikern, aber die stehen ja teilweise auch nicht mehr zur Abstimmung.
Das ist ja altes Jahrtausend.
Ja. Wo du schon Together angesprochen hast, ein Song, der sehr über die Inszenierung nochmal gewonnen hat. Ich kann mir vorstellen, bei einer Ballade ist das Thema Inszenierung, das muss man nochmal mit so ein bisschen, ja, mehr Fingerspitzengefühl angehen, weil bei einer Ballade kannst du, glaube ich, noch viel, viel mehr kaputt machen mit einer schlechten Inszenierung, aber du kannst auch richtig viel gewinnen.
Ja, ich habe hier mal aufgeschrieben, ne? Arcade, Salvador Sobral, ja. Conchita, Molitor, das waren jetzt nicht die Dinger, die so eine aufwendige Inszenierung hatten. Also die saßen ja überwiegend tatsächlich nur am Klavier oder irgendwo so rum oder standen allein. Das kann schon reichen.
Das hat halt die Aura, die ich auch angesprochen habe, ne? Also schafft es der Künstler, die Künstlerin, dich in dem Moment einzufangen, denen die Stimmung rüberzubringen, und dann braucht es eben nicht 17.000 LED-Wände und noch den 7 Tänzer noch drumherum, die du eh nicht auf die ESC-Bühne bringen darfst. Also ja, ich glaube, wir werden deutlich schlauer sein, wenn wir dann gucken, was nachher am Ende ganz weit vorne landet, ob sie großen Favoriten sind oder eben auch welche, die durch die Inszenierung stark gewonnen haben oder eben nur durch die Stimme und das Charisma der Acts.
Ich bin mega gespannt, weil es genauso ist, wie du gesagt hast, man weiß nicht, was rauskommt, weil ein Balladenvoting, also Partysongs und so weiter, votet man häufiger mal, aber ein Balladenvoting ist mal was anderes. Ich freue mich sehr. Also kurz vor Weihnachten hören wir uns die schönsten Balladen an.
Genau, aber vorher müsst ihr natürlich alle abstimmen, und da wird es so sein wie im letzten Jahr. Wir fangen jetzt zügig nach der Veröffentlichung vom ESC-Update an.
Wann geht's los?
Gleich am Montag.
Montag.
Yes, unverzüglich, sofort. Und dann immer montags, mittwochs, freitags. Ihr müsst wieder schnell sein, weil wir wirklich viele, viele Lieder haben, die bewertet werden wollen und dann das Ergebnis kennen.
So ist es. Danke dir, dass du da warst. Bis in 2 Monaten. Vielen Dank, Duspoa.
Tschüss. Danke euch.
Und Thomas, wir beide kümmern uns jetzt noch um eine Rubrik.
ESC Update. 3 Minutes. Bye, bye.
Songs über Zeit. Thomas, das ist beim ESC ein ganz eigenes Genre. Es gibt so viele Lieder, die sich mit der Zeit beschäftigen. Sogar Bernd Meinunger hat ja mal eins geschrieben. Zeit von Bianca Schaumburg, 1997. Ich möchte beim Thema Zeit bleiben, denn morgen ist wieder Winterzeit. Morgen werden die Uhren umgestellt. Ich liebe es, die Uhren umzustellen. Ich könnte das auch 10-mal im Jahr machen. Und morgen stellen wir die Uhr eine Stunde.
Na, zurück natürlich.
Sehr gut.
Ja. Im Herbst gewinnen wir immer die Stunde, die wir im Frühjahr dran geben. Und ich berichte jetzt bei NDR2 schon seit 35 Jahren über Zeitumstellung. Ich weiß es mittlerweile.
Und damit auch ihr das wisst, gibt es jetzt ein Lied mit dem Titel Time. Und weil wir vorhin beim Thema Israel waren, kommt es aus Israel. Die Gruppe Isabo ist 2012 mit einem Song namens Time beim ESC angetreten und hat das Finale verpasst. Diesen Titel, der gleich kommt, habe ich danach, glaube ich, niemals wieder gehört. Bei keinem Rückblick, bei keiner Party, nicht mal vor Ort in Tel Aviv 2019. ist dieser Song zu Recht in Vergessenheit geraten.
Ich dachte eigentlich, dass du Zifferblatt nimmst, hätte ja auch gepasst.
Gepasst, ja. Es hätte so viel gepasst.
Ja, Zeit ist halt ein universelles Thema und Israel hat sich da damals dran gemacht und das ist meines Erachtens wirklich einer der schwächeren Songs, zumal er auch so von der Komposition so redundant ist. Plus, dass es eine Bandperformance ist, die ja generell schwierig sind.
Ach, ich finde ihn ja ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich frage mich, ist das eigentlich Funk? Ist es Indie? Also was ist das für eine Musik?
Schwierig. Also ich möchte jetzt auch nicht, dass Musikwissenschaftler über mich einstürzen. Ich wäre mehr bei langsam Glamrock gewesen. Mhm. Keine Ahnung.
Das Bühnenbild, das bestand eigentlich fast nur aus Uhren. Das war fast so Dali-esque, diese zerfließenden Uhren, um mal ein bisschen Hochkultur zu bleiben, in der Hochkultur hier zu bleiben. Den Auftritt in Baku, ja, Bandperformance, das war dir alles zu wenig.
Das ist ja generell das Problem mit Band-Performances, wenn da Leute wenn vier Leute an Instrumente gebunden sind und zwei Leute nur so Background-Sänger sind. Die Background-Sänger
aber haben, die waren lustig.
Lustig und das war auch eine lustige Kameraeinstellung, fast Hitchcock-mäßige Kameraeinstellung, mit denen die Sänger aufgefangen wurden. Also sie haben alles gegeben, aber der Song hat es nicht hergegeben. Ich habe auch nochmal die Punkte genau angeguckt, da gab es nicht viel und es war auch nicht knapp. Also 13. oder so. Also das war eindeutig nicht im Finale.
Um die Band zu zitieren, you got to give me more time. Exakt das passiert morgen. Wir haben eine Stunde mehr. Genießt sie, macht was draus, hört diese Podcast-Folge hier nochmal in der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr Podcasts hört. Wir zählen auf euch. Nächstes Mal am 29. November können wir hier in ESC Update hoffentlich ein bisschen über Deutschland sprechen und was man da eigentlich so plant für den ESC im kommenden Jahr. Wir blicken auf jeden Fall nächstes Mal voraus auf den Junior ESC im Dezember. Und ja, mal schauen, was politisch rund um den ESC noch so alles passiert.
Auf jeden Fall.
Wir hören uns in 5 Wochen wieder, 29. November. Bis dahin, genießt die Zeit. Ciao.
Ja, euch eine gute Zeit. Don't let me down.